Deutschland zu sein.
Ja, ich habe auch hier ein ganzes Kapitel mitgebracht, nämlich aus der Offenbarung, Kapitel 4. Das möchte ich euch gerne ganz vorlesen. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarda. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je 6 Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Es ist für einen Prediger sehr schwer, diese Stelle auszulegen. Hier geht es um einen Blick in die unsichtbare Welt. Und da kann man eigentlich nur vor Ehrfurcht staunen, oder? Und nicht denken, dass ich hier mehr als auch nur im Ansatz den Inhalt des Textes erfassen könnte. Ich kann nur an der Oberfläche kratzen. Aber ich predige euch dennoch, weil es so wichtig ist, den Blick auf den dreieinigen Gott nicht zu verlieren oder, wenn du ihn verloren hast, den Blick wieder aufzurichten. Und es ist für uns so wichtig, die übernatürliche Sichtweise für unser Leben, für diese Welt und vor allen Dingen über Gott zu haben. Für Johannes war es im Vorfeld eine sehr schwere Situation, eine sehr schwere Zeit hat er hinter sich. Er war eigentlich im Leidensmodus, das kann man, glaube ich, so sagen. Und da gibt es eine Parallele zu Paulus in 2. Korinther 11. Das handelt davon, dass Paulus auf eine sehr ausschweifende Art und Weise seine Leiden schildert. Und Johannes war in derselben Situation. Denn beide litten an dem Zustand der Gemeinden, für die sie verantwortlich waren. Johannes war auf Patmos in einem Arbeitslager. Aber ich glaube nicht, dass das sein eigentliches Problem war. Und wenn wir uns die Sendschreiben anschauen, dann bekommen wir einen Einblick in die Leiden des Johannes. Er hatte nachweislich den Gemeinden in Kleinasien, das ist in der Westtürkei, gedient. Und in Ephesus wurde ja auch das Johannesevangelium verfasst. Und jetzt war er in einer Situation, dass er hilflos war. Er konnte nichts tun gegen Isabel, gegen die Irrlehrer, die die Gemeinde verführten. Sie wurden aus der ersten Liebe zu Jesus gebracht und er konnte nichts dagegen tun. Ihm waren die Hände gebunden. Das hat ihm das Herz gebrochen. Wenn er selber da gewesen wäre, da hätte er die Unzüchtigen und die Verführer aus der Gemeinde rausgeschmissen. Aber so? Er hörte von Jesus selber über die teilweise schlimmen Zustände der Gemeinden. Und die ersten 6-Cent-Schreiben waren schon schlimm genug für ihn. Dann kam das 7. Cent-Schreiben. Die Gemeinde zu Laodicea. Und jetzt kommt etwas, was schon sehr eindrücklich ist. Ja? Denn Jesus sagt, wenn ich an Laodicea denke, dann übergebe ich mich. Dann muss ich profan ausgekotzen. Dann muss ich mich übergeben, wenn ich an die Gemeinde denke. Die Gemeinde, die meint, sie braucht Gott nicht mehr wirklich. Sie gehen ihrer eigenen Form von Frömmigkeit nach. Das ist sehr hart. Johannes diente den Gemeinden jahrzehntelang. Und nun das, so eine Katastrophe, ein Chaos. Das hat Johannes Herz total zerbrochen. Er hat so viel investiert und was blieb davon? Aber Gott wollte dem Johannes eine übernatürliche Sicht der Dinge geben, so wie er es schon am Ende des 3. Kapitels deutlich machte, nachdem er die katastrophalen Zustände in Laodicea anprangerte. Hier die unsäglichen Schwierigkeiten, dort die geistliche, übergeordnete, übernatürliche Sicht und die Belohnung. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe, Offenbarung 3. Also Jesus sagt, mein Vater hat einen Thron und ich sitze mit ihm auf dem Thron, auf seinem Thron. Und jeder, der zu mir gehört, wird mit uns gemeinsam auf unserem Thron sitzen. Das ist unfassbar, aber wahr. Und dann geht es in Kapitel 4, Vers 1 weiter. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Jesus führt Johannes in die unsichtbare Welt. Nur er ist der Weg und die Tür zum Vater. Niemand sonst kann das tun. Es gibt niemanden, der in der Lage ist, die Tür zum Himmel zu öffnen. Keine anderen Religionsstifter und wir schon lange nicht. Jesus weiß, wie sehr Johannes unter den Missständen leidet. Aber er sagt zu ihm, Johannes, ich kenne dich, aber jetzt gebe ich dir mal meine Sicht der Dinge, meine Perspektive. Als Johannes in den Himmel kam, kam er nicht als Theologiestudent und analysierte alles das, was er da sah, um es in irgendwelche theologischen, dogmatischen Schubladen einzuordnen. Nein, Johannes war einfach komplett überwältigt von dem, was er da sah. Er war hin und weg. Es war für ihn zu gewaltig, zu unbegreiflich, zu wunderschön, um es auch nur irgendwie analysieren zu wollen. Können wir das eigentlich noch? Staunen? Bewundern? Gottes Schönheit bewundern und anbeten? Gott ist viel größer als deine kleinen theologischen Schubladen. Er ist immer größer als alle deine Vorstellungen. Vorher Bedrückung und kein Ausweg in den Gemeinden. Aber dann kommt Jesus mit seiner Sicht und Perspektive und zeigt uns die Herrlichkeit und Größe Gottes. Und alles, was Johannes kann, ist staunen und zittern vor Gott. Und wenn du das heute Morgen verstehst, dann hast du schon viel verstanden. Jesus rückt die Probleme des Johannes in das herrliche Licht Gottes. So lass dich heute Morgen damit hineinnehmen in die göttliche Herrlichkeit durch das Wort. Dadurch soll sich auch unsere Perspektive auf die Probleme unseres Lebens verändern. Was war das Erste, was Johannes sah? Er sah einen Thron, also einen Herrscherstuhl, der im Mittelpunkt des Himmels stand und steht. Alles dreht sich um den Thron. Alles, was an Gutem geschieht, nimmt seinen Anfang bei Gott auf dem Thron. Von ihm geht alles aus. Er ist der Ursprung des Lebens. Und alles zieht konzentrische Kreise um den Thron. Alles Gute kommt von dem Thron. Und dieser Thron steht unerschütterlich fest und ist nicht aus der Verankerung zu bringen. Durch nichts. Es gibt nichts, was den Thron angreifen könnte. Der Thron ist das Zentrum im Buch der Offenbarung. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht, bis ich mir mal die Mühe gemacht habe, den Thron Gottes in der Offenbarung zu zählen. Was denkt ihr, wie oft kommt der Thron Gottes in der Offenbarung vor? Ich möchte mal zwei Zahlen hören von euch. Thorsten, was meinst du? Sag mal irgendwas. 50 Mal. 50 Mal, ui. Okay. Das war jetzt clever, gleich so hochzugreifen. Noch jemand eine Idee? Bitte? 50. Nein, also ich war schon komplett geplättet. Er kommt 37 Mal vor. Allein im Buch der Offenbarung. Und also mich hat es wirklich komplett umgehauen. Ich habe da gesessen und gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. 37 Mal. Alle Schöpfung, alles, was es jemals gab, wurde vom Thron her geschaffen. Jede Anbetung gebührt Gott, der auf dem Thron sitzt. Und alles wird dem Thron des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes untergeordnet. Die ganze Offenbarung, fast in jedem Kapitel in der Offenbarung, kommt es zur Anbetung Gottes auf dem Thron. Egal, was geschieht und was Gott tut, er ist anbetungswürdig. Alles, was er tut, ist anbetungswürdig. Durch die ganze Offenbarung hindurch. Ob es die Rettung seiner Kinder aus der letzten Zeit ist oder die Zornschalen, die ausgegossen werden auf diese Erde. Alles, was Gott tut, ist anbetungswürdig. Seine Herrschaft ist unendlich und vollkommen gerecht. Sie hört nie auf und ist reine Kraft und Macht und Gerechtigkeit Gottes. Der Thron sagt uns, egal wie deine Situation aussieht, Gott regiert darüber. Egal wie schlecht du dich fühlst, schau auf den Thron Gottes. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest, weil Jesus mit dem Vater auf seinem Thron sitzt. Und Jesus ist immer der Sieger über dein Leben, wenn du seine Herrschaft über alles annimmst und proklamierst. Gott lacht über die gottlosen Politiker. Uns werden zurzeit so viele dumme Entscheidungen getroffen. Aber Gott lacht drüber, weil er den Weg der Welt kennt und darüber triumphiert. Es kann ihn nichts erschüttern. Es kann ihn nichts angreifen. Es gibt nichts, was die Herrschaft des dreieinigen Gottes erschüttern könnte. Sein Thron ist unverrückbar herrlich. Dann schildert Johannes, wer auf dem Thron sitzt. Und es ist eine Person, es ist keine unpersönliche Kraft. Keine universelle Kraft. Und Johannes beschreibt ihn voller Ehrfurcht. Er findet keine wirklichen Worte, um die Schönheit und Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Und er bleibt dann irgendwo hängen an menschlichen Bildern von Edelstein, um auch nur einen Schimmer von dem fassen zu können, was er da sieht. Offenbarung 4, Vers 3a. Und der da saß, war von Ansehen gleich ein Jaspisstein in einem Sarder. Ich oute mich jetzt mal, ich schaue mir ab und zu die Sendung Juvelo an. Weil ich dann immer, wenn ich diese herrlichen Edelsteine sehe, an die Herrlichkeit Gottes auf dem Thron denken muss. Diese unfassbar schönen Steine spiegeln nur im Ansatz die Schönheit Gottes auf dem Thron wider. Und die Mächtigen und Machthaber, das ist der Unterschied zu dem, der auf dem Thron sitzt, die schmücken sich mit Edelsteinen. Aber Gott wird hier selber in seiner Pracht und Außerordentlichkeit mit Edelsteinen verglichen. Er ist wie ein Jaspisstein und ein Sarder. Von Gott selbst geht alle Schönheit im Himmel und auf Erden aus. Nein, das ist viel zu harmlos formuliert. Er selber ist der unendlich prachtvolle Ursprung und die Offenbarung aller Schönheit im Himmel und auf Erden, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Amen. Kapitel 4, 3b. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Um den Thron ist ein Regenbogen. Und wir wissen, dass ein normaler Regenbogen, den jeder von uns ja schon mal gesehen hat, schon sehr schön ist, in den verschiedenen Farben und meist in einem Halbkreis am Himmel zu sehen. Aber der Regenbogen, den Johannes hier beschreibt, umringt wie ein Kranz den ganzen Thron und spielt in wunderschönen Farben. Und es gibt tatsächlich ein Phänomen in der sichtbaren Welt, und zwar nennt sich das Sonnenhalo. Könnt ihr mal googeln. Sonnenhalo. Da könnt ihr sehen, wie die Sonne im Mittelpunkt ist und um die Sonne ein runder Regenbogen. Da können wir das ein ganz wenig erahnen, was uns im Himmel erwartet. Und dieser Regenbogen, der um 360 Grad den Thron umgibt, hat natürlich eine Bedeutung. In 1. Mose 9, ab Vers 12 steht: Und Gott sprach: Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Also hier geht es um einen Bund mit der Schöpfung, mit jedem Geschöpf. Gott hat diesen vollkommenen Regenbogen rings um den Thron alle Zeit vor sich. Er denkt immer an sein Versprechen, diese Erde nicht zu zerstören, sondern sein Werk bis zum Ende umzusetzen. Und es scheint so, als ob dieser Regenbogenkreis das verzehrende Feuer seiner Heiligkeit zurückhält. Denn eigentlich müsste Gott uns nach unseren Taten vernichten. Aber er entscheidet sich für den Regenbogen seiner Gnade und Barmherzigkeit. Die Gnade und Barmherzigkeit hält den Zorn Gottes zurück. So wie der Regenbogen rings um den Thron steht, so umgeben 24 Älteste den Thron. Vers 4: Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Die Ältesten, das sind würdevolle, respektvolle, erhabene Männer mit Siegeskränzen. Und diese 24 Ältesten sind Repräsentanten aller Gläubigen aus jeder Nation und aus jeder Zeit. Die Zahl 24 ist auch eine Zahl der Vollkommenheit. Sie sind weiß, also unbefleckt von Sünden, regieren mit Jesus in Ewigkeit. Jeder von ihnen hat überwunden, den Feind überwunden, ihr altes Ich überwunden, die Welt überwunden. 12 Stämme Israels, die Gläubigen aus Israel, der Braut Gottes des alten Bundes. Und alle Gläubigen aus den Nationen, die durch das Zeugnis der Apostel, also auch durch das Wort Gottes, zum Glauben fanden. Also alle, die wirklich zu Jesus gehören, haben diese Verheißung, dass sie auf Thron sitzen werden, mit Siegeskränzen auf ihren Häuptern. Wenn wir mit Jesus überwinden, werden wir auch mit ihm herrschen. Also eine ganz andere Sicht, die Johannes da vermittelt, wird von Jesus, von Jesu Gemeinde, als das, was er vorher in den Sendschreiben über die 7 Gemeinden gehört hat. Alle sind weiß, also unbefleckt von Sünden. Alle sitzen auf einem Thron. Dort die schwache, von Sünden überwundene Gemeinde, dort die verherrlichte Gemeinde der Überwinder durch das Blut Jesu. Diese himmlische Ratsversammlung stellt alle von Gott Geretteten aus aller Zeit dar. Und diese Verheißung finden wir in den Sendschreiben, wo genau diese Belohnungen benannt werden. Herrschen mit Christus, mit weißen Kleidern bekleidet, auf dem Thron mit Christus sitzend und dann noch andere viele herrliche Dinge. Dann geht der Blick wieder von den vielen Thronen hin zu dem zentralen, gewaltigen Thron Gottes in Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Aus dem Thron kommen Blitze und Stimmen und Donner. Das erinnert uns natürlich stark an den Berg Sinai, als Gott sich dem Volk Israel offenbarte. Dort gingen auch Blitze und Donner von Gott aus. Gott zeigt hier seine Heiligkeit, die mit der Sünde nicht kompatibel ist und sie deswegen auch nicht tolerieren kann und das Gericht nach sich zieht, aber auch seine Allmacht und Kraft, die unvergleichlich ist. Dann sieht er sieben Fackeln, die vorher auch schon erwähnt wurden. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und zeigt uns, dass der Geist Gottes in allen Gemeinden zu aller Zeit, aber auch auf der ganzen Erde wirkt und forscht und alles am Leben erhält und Menschen sucht, die sich Gott hingeben und ihm nachfolgen. Der aber auch aufdeckt und erforscht, was im Herzen der Menschen ist. Der Heilige Geist ist heilig und deckt Sünde auf und bringt zur Umkehr. Das ist eine wirklich gute Nachricht, die auch zeigt, dass wir Sünden nicht verbergen können vor Gott. Es ist alles aufgedeckt vor Gottes Angesicht. Alles wird von ihm aufgedeckt. Wir können die Schuld nicht verbergen und hoffen, dass Gott sie vergisst. Nur ein aufrichtiges Herz vor Gott bringt Vergebung durch das Blut des Lammes. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, mit Gott, als den Weg der Demut. Und dort, wo Erweckung passiert ist in Gemeinden, ist immer Demut vorausgegangen. Dass Menschen sich gedemütigt haben vor Gott und voreinander. Und dann sind Durchbrüche gekommen, geistliche Durchbrüche. Dann sieht Johannes ein gläsernes Meer. Wir wissen, dass das Meer in der Bibel bezogen auf die Erde immer das Chaos, die Unruhe, die Gottlosigkeit der Völker, das aufgewühlte, tobende Wirken der Menschen meint. Aber wie sieht das Meer im Himmel aus? Durchsichtig, friedvoll, voller Souveränität. Das ist nicht stürmisch oder bedrohlich. Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der vom Thron Gottes ausgeht und den Völkern Heilung, Labsal, Wiederherstellung durch seine Gegenwart, durch seinen Trost bringen wird und allen, die Gott lieben, den tiefen Segen und das Heil Gottes. Das ist pure Hingabe an uns Menschen. Aber ohne Umkehr wirst du das nicht erleben, egal in welchem Bereich. Nur die Gnade Gottes öffnet die Tür zu seinen Segnungen. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen. Wir kennen diese vier Wesen aus dem Buch des Propheten Jesaja und aus dem Buch Hesekiel. Sie werden Seraphinen und Cherubinen genannt. Und in dieser Stelle repräsentieren die vier Wesen die gesamte Schöpfung. Und alles preist Gottes Allmacht, Größe und Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung ist durchdrungen von Gottes Macht, Allwissenheit und Allgegenwart. Alles muss ihm dienen und ehren. Der Geist Gottes lenkt und führt. alles dahin, Gott auf den Thron zu ehren. Das ist das Ziel. Die vier Wesen sind außerdem ein Hinweis auf das Wort Gottes, verkündet durch die vier Evangelisten, der Adler für Johannes, der Mensch für Lukas, der Stier für Markus und der Löwe für Matthäus. Sie sind ein Hinweis auf das Wort Gottes, verkündet durch die vier Evangelisten. Die ganze Schöpfung soll also durchdrungen werden vom Evangelium Jesu Christi. Auf welches Ziel hin wurde die Schöpfung geschaffen? Hier ist die Antwort. Alles wurde geschaffen, alles, aber wirklich alles, um Gott anzubeten, ihn zu ehren und ihn zu loben. Das ist das, was diese Engel hier tun. Und auch, was ich vorhin schon sagte, durch die ganze Offenbarung ist es das Thema Anbetung. Dem, der auf dem Thron sitzt. Vers 8b, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Die gesamte Schöpfung muss unaufhörlich ausrufen. Gott ist der Anfang und das Ende, der ist und immer da sein wird. Jedes geschaffene Wesen wird Gott die Ehre geben. Das wird geschehen. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron Gottes und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die vier Engel spiegeln also die gesamte Schöpfung wider, deren Auftrag die Verherrlichung des dreieinigen Gottes ist, versinnbildlich durch die vielen Augen. Und die vier Evangelisten sind die Pfeiler dieser Erweckung. Mein Gebet ist, weiß nicht, was euer Gebet ist, mein Gebet ist, Herr, schenk Erweckung. Ich hoffe, dass ihr auch so betet. Für Deutschland. Für eure Region. Gott hat allem das Leben gegeben. Er ist der Einzige, dem Lobpreis gebührt. Die ganze Schöpfung preist den Herrn. Und wenn du jetzt fragen solltest, was soll ich mit diesem Text jetzt anfangen? Dann hast du die Botschaft nicht verstanden. Was glaubst du denn, worum es geht? Es geht um den Sinn deines Lebens, um den Grund, warum Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat, damit wir niederfallen und den dreieinigen Gott anbeten. Darum geht es. Das ist die Konsequenz, die du heute mitnehmen darfst. Das ist die Quintessenz deines Lebens, das ist der Grund deiner Existenz. Anbetung zieht sich durch die ganze Offenbarung, durch die ganze Bibel, durch die ganze Schöpfung. Wir waren ja letzte Woche auf Kreta und es war so wunderschön. Wir haben es so sehr genossen und wir mussten uns gar nicht anstrengen. Wir konnten gar nicht anders, als Gott anzubeten, ja? Weil es war so herrlich. Alles betet Gott an. Es geht immer um dieses Thema. Die Frage ist, wem betest du an? Es geht immer um dieses Thema der Anbetung. In seiner Schöpfung und in seiner Gemeinde. Nimm das heute Morgen mit und lass uns ein Leben der Anbetung führen und alles hinwegnehmen und Gott bitten, dass er es hinwegnimmt, noch uns so entscheiden und radikal leben, dass wir wirklich, dass unser ganzes Leben ein Leben der Anbetung ist, eine Dankbarkeit ist. Und wenn du merkst, in deinem Leben ist das nicht so, dann bring das vor Gott und fang einfach an zu danken für alles, was du hast. Ich habe mir mal eine Liste gemacht mit allen Dingen, für die ich dankbar sein. Ich habe sie aufgeschrieben, hier auf meinem Handy habe ich sie. Und einfach, und ich konnte gar nicht mehr aufhören, weil es sind so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Mach es dir zur Gewohnheit, Gott zu danken. Und das führt in Anbetung. Das ist der Grund, der Sinn deines Lebens und meines Lebens, dass wir ihn anbeten, dass wir vor dem Thron Gottes stehen und der Thron Gottes, der ist jetzt existent, der ist da, der ist nicht im Himmel und wir sind hier, sondern der Thron Gottes ist da und wir sind zu seinen Füßen und wir dürfen Gott anbeten, das ist ein Vorrecht, dass wir das dürfen. Dazu sind wir geschaffen, zu seiner Ehre, seiner Verherrlichung. Amen.